Ja, wir sind gerade bei Matthäus 6, beim Gebet Unser Vater. Und ich möchte noch mal kurz lesen, was wir bisher behandelt haben und eine kurze Zusammenfassung geben. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also wir sehen hier erstmal anfänglich die Aufforderung, dass wir nicht plappern, sondern wie die Heiden und in dem Sinne den Heiden nicht gleichen sollen, weil der Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Dieses Gebet ist also nicht dazu da, dass wir es einfach runterleiern und irgendwie nachbeten, wie es ja an vielen Orten gemacht wird und viele beten es wirklich einfach so vor sich hin, ohne wirklich drüber nachzudenken, sondern es ist ein Modell, das uns dazu anleiten soll, wie wir beten sollen. Und bei unseren Gebeten können wir dieses Gebet vor Auge halten und können es als Vorlage nehmen, um in rechter Weise zum Vater zu kommen, um in rechter Weise zu bitten und unsere Anliegen vor ihn zu bringen. Wir hatten betrachtet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben erstmal die Aussage, unser Vater. Wir haben dieses große Vorrecht, zum lebendigen Gott zu kommen, zum Herrscher des Universums zu kommen und ihn mit Vater anzusprechen. Und die einzige Grundlage, dass das möglich ist, ist, dass der Herr Jesus Christus den Weg zum Vater freigemacht hat, dass er uns den Zugang geschaffen hat, sodass wir Gott Vater nennen dürfen. Wir dürfen sagen, unser Vater, und so dürfen wir kindlich kommen wie Kinder, die ihren Vater um etwas bitten, was sie brauchen, was sie benötigen. Und so sorgt der Vater um uns und weiß, was wir bedürfen und setzt auch alles in Bewegung, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Das erste Anliegen sind drei Anliegen, die zusammengehören. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich möchte jetzt nicht nochmal im Einzelnen darauf eingehen, aber es geht hier um Gott, es geht um den Herrn, um den Vater, dass sein Name verherrlicht wird, dass er geheiligt wird, und dass sein Reich kommt und sein Wille geschehe. Und das alles ist an oberster Stelle. Das heißt, alle anderen Gebete, die wir bitten, sind dem untergeordnet. Und diese Einstellung, diese Gesinnung sollten wir haben. Wenn es uns schlecht geht, wir niedergedrückt sind, wenn wir krank sind oder sonst irgendetwas, und wir bitten den Herrn darum, etwas zu ändern, dann steht als erstes der Wille Gottes. Und wenn es seinem Willen entspricht und sein Reich dadurch mehr kommt, mehr zu uns kommt, wenn sein Reich dadurch gefördert wird, dass wir gesund werden, dann dürfen wir im Vertrauen bitten, dass es auch geschieht. Es kann aber genau andersrum sein. Es kann so sein, dass sein Reich mehr gefördert wird, indem wir krank bleiben, indem wir in diesem Zustand bleiben, in dem wir sind. Und wenn es so dazu dient, dass sein Reich kommt, dann soll auch sein Wille geschehen. Wir meinen oft, wir wüssten, was geschehen muss. Wir wüssten, wie Gott unsere Gebete erhören muss. Aber oft wissen wir das nicht. Und wir müssen da die richtige Gesinnung und Einstellung haben, dass wir sein Wille, sein Name und sein Reich an oberste Stelle stellen, so wie es auch hier in dem Gebet ist, dass es unser höchstes Anliegen ist, dass es um seine Ehre geht, dass es um sein Reich geht und dass es nicht um uns geht. Wenn wir das beten, dann dürfen wir auch für Dinge beten, die dazu dienen, die dazu beitragen, dass sein Reich kommt. Und dazu gehören eben auch Menschen, die um uns herum sind. Wir dürfen für sie beten, dass sie zum Glauben kommen, denn jeder Mensch, der zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt, trägt natürlich dazu bei, dass das Reich Gottes kommt. Es kommt in das Leben dieses Menschen und so wird Gottes Reich momentan hier auf der Erde gebaut, indem Menschen zur Gemeinde hinzugefügt werden. Dann gib uns heute unser tägliches Brot. Jetzt geht es eben los mit den ersten Anliegen, die sich auf uns beziehen. Und wir wissen, dass der Vater uns verheißen hat, dass Jesus uns verheißen hat, uns zu versorgen und uns unser Brot zu geben. Und da gilt auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles zufallen. Im Prinzip bräuchten wir ja eigentlich gar nicht darum bitten, dass wir unser tägliches Brot bekommen, weil es ja im Wort verheißen ist, dass wir es bekommen. Aber diese Schlussfolgerung ist nicht richtig. Der Vater weiß zwar, was wir bedürfen und dass wir es brauchen, aber ihm gebührt auch die Ehre, dass wir ihn darum bitten. Und es kann sehr wohl sein, wenn wir aufhören, ihn zu bitten um unser tägliches Brot, dass wir Mangel erleiden, um uns wieder bewusst zu werden, dass wir unsere Anliegen vor ihn bringen sollen und dass wir dafür bitten sollen, auch für unser tägliches Brot. Das ist ein Gebet, das wir immer wieder vor den Herrn bringen dürfen und auch sollen. Wir sind dazu aufgefordert. Dann, was ich auch letztes Mal gesagt habe, unser tägliches Brot beinhaltet natürlich nicht nur für Brot, das wir essen, zu bitten, sondern es beinhaltet sämtliche Bedürfnisse, die wir haben, und wir dürfen sie vor den Herrn bringen, alles, was wir brauchen, und natürlich auch für die geistliche Nahrung, von der wir uns nähren. Wir brauchen das Wort Gottes und es ist unsere Nahrung, und wenn wir das Wort Gottes nicht zu uns nehmen, dann leiden wir Hunger und es hat verschiedene Folgen, wenn wir hier uns nicht unseren Hunger stillen. So, dann möchte ich zum heutigen Teil kommen, und zwar: und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das ist eine wichtige Bitte, und es ist auch ein Kernstück des Gebets, weil in Vers 14, nachdem das Gebet vorbei ist, nachdem Amen gesagt wurde, sagt Jesus: denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Auch nicht vergeben. Und da werden wir noch drauf eingehen. Ich möchte erst vorweg ein bisschen allgemein auf Vergebung eingehen und wie wir Vergebung bekommen. Es wird nämlich allgemein, es werden manche Verse aus der Bibel manchmal rausgenommen und auf alle Menschen angewandt. Und dann wird gesagt, wenn du zum Herrn Jesus kommst und ihm um Vergebung bittest, dann wird dir vergeben, was aber biblisch gar nicht richtig ist. Die Bibel sagt uns, dass jemand, der noch nicht im Glauben steht, jemand, der ungläubig ist, dass er zum Herrn kommen soll, zu Jesus kommen soll und glauben soll. Und es gibt über 100 Bibelverse, die uns sagen, dass wir durch den Glauben gerettet werden und durch den Glauben Vergebung haben. Zum Beispiel im Römerbrief. Römer 3, Vers 25, beziehungsweise ich fange ab Vers 24 an, ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Diese Stelle und viele andere Stellen bezeugen uns, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der auf ihn vertraut, Vergebung der Sünden hat und gerettet ist. Und dass diese Vergebung der Sünden nicht daran gebunden ist, dass wir unsere Sünden dem Herrn bekennen. Und bei vielen ist aber dieses Sündenbekennen zum Teil des Evangeliums geworden. Es wird gesagt, wenn du gerettet werden willst, dann geh zum Herrn Jesus und bekenne ihm deine Sünden. Und derjenige, der ihm die Sünden bekennt, der wird Vergebung empfangen. Und so vertrauen viele auf dieses Gebet. Und oft habe ich schon die Aussage gehört, ich habe damals vor 5 Jahren dem Herrn meine Sünden bekannt und ich weiß, dass ich deswegen gerettet bin. Ich habe ja alle meine Sünden zu ihm gebracht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich auch schon die Aussage gehört, ich bin zum Herrn Jesus gekommen und habe meine Sünden bekannt und habe dann gespürt, wie sein Blut mich reingewaschen hat. Das ist eine mystische Erfahrung, die hier dargelegt wird. Und diese Sündenvergebung, die wir bekommen, basiert nicht auf Gefühlen oder dass wir spüren, dass Jesus uns vergeben hat. Vielmehr wandeln wir im Glauben und nicht im Schauen. Es passiert nicht auf Gefühlen, dass wir gerettet sind, sondern wir vertrauen auf das geschehene Werk des Herrn Jesus, was er für uns getan hat vor 2000 Jahren. Das ist unsere Hoffnung. Und jeder, der darauf vertraut und sein Glauben darauf stützt, hat Sündenvergebung und ist gerettet. Es ist nicht abhängig von etwas, was wir tun, wo wir irgendwelche Werke tun, sei es ein Bekenntnis, sei es ein anderes Ritual, sondern der Herr hat alles für uns getan und wir können gar nichts dazu tun. Wir dürfen auf das vertrauen, was der Herr getan hat. Er hat es vollbracht und das bezeugen uns über 100 Bibelstellen, die den Glauben als Grundlage der Errettung uns darlegen. Nun haben wir aber hier die Aufforderung, dass wir beten sollen, vergib uns unsere Schuld, und gemeint sind solche, die als Kinder Gottes zum Vater kommen, und wir sind sehr wohl aufgefordert, unsere Sünden immer wieder zu bringen und zu bekennen. Das sehen wir auch in 1. Johannes 1, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch ein Vers an Gläubige gerichtet. Und somit sind wir aufgefordert, dieses Bekenntnis bzw. unsere Sünden immer wieder zu bringen. Und es geht hier nicht darum, gerettet zu werden, sondern es geht darum, die Beziehung zu unserem Vater intakt zu halten. Wir müssen das, was wir wieder tun, was wir wieder sündigen, zum Vater bringen, zum Herrn Jesus bringen und um Vergebung bitten, sodass die Beziehung intakt bleibt. Und das Interessante hier ist, dass es mit einem Und verbunden ist mit der Bitte davor. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden. Also von der Häufigkeit her sehen wir, so wie wir häufig darum bitten, dass der Herr uns unser tägliches Brot gibt, sollen wir häufig darum bitten, nämlich täglich, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und somit ist es wichtig, dass, wenn wir eine gesunde Beziehung zum Herrn haben wollen, zu unserem Vater haben wollen, dass wir diese Sünden, die wir immer wieder begehen, vor ihn bringen, jeden Tag. Und wenn wir das unterlassen und es nicht tun, dann wird unsere Beziehung betrübt, die Freude am Heil schwindet und wir wissen vielleicht gar nicht, warum. Und erst irgendwann, nach einiger Zeit, merken wir, Moment mal, es gibt ja einige Dinge, die ich nicht zum Herrn gebracht habe, die ich nicht bekannt habe, wo ich gesündigt habe, wo ich eine falsche Einstellung, eine falsche Gesinnung gehabt habe und es nicht bekannt habe. Es kann auch sein, dass wenn wir ins Gebet gehen und über den Tag so nachdenken, was alles so war, dass uns überhaupt keine Sünde einfällt. Wenn das der Fall ist, dann stimmt etwas nicht mit unserem Sündenbewusstsein. Wir halten uns für besser, als wir sind. Und dann ist es erstmal wichtig, dass wir uns vor dem Herrn prüfen und ihn bitten, dass er doch die Sünden aufdeckt. Man kann sich über konkrete Dinge dann Gedanken machen, wo man eventuell gesündigt haben könnte. Und man kann sich auch Gedanken machen über die Dinge, die man unterlassen hat, wo man etwas Gutes nicht getan hat, was man tun sollte. Und auch da sollte man um Vergebung bitten. Eine Sünde, die man sehr leicht eigentlich erkennen sollte, ist ein Mangel an Dankbarkeit. Denn die Bibel sagt uns ausdrücklich, dass es der Wille Gottes für uns ist, dass wir dankbar sind. Und somit können wir uns immer wieder fragen, sind wir dankbar gewesen? Und wenn das nicht der Fall ist, wie es wohl meistens ist, dürfen wir auch das zum Herrn bringen und ihn um Vergebung bitten, dass wir ein undankbares Herz haben. Ja, wie ist es, wenn wir das einfach ignorieren, dieses wichtige Gebet? Es ist wirklich so, dass wenn wir nicht regelmäßig um Vergebung bitten, dass wir dann immer mehr die Sünde dulden werden und tolerieren werden in unserem Leben und sie immer weniger erkennen werden. Wir werden immer mehr abgehärtet gegenüber der Sünde und werden kein Gefühl mehr haben für das, was wir nicht richtig getan haben oder wo wir den Herrn beleidigt haben. Was können wir tun, um das zu ändern, um wirklich mit dem Herrn zu wandeln und wirklich immer zu erkennen, wo wir nicht in seinem Sinn, in seiner Gesinnung wandeln? Ein ganz wichtiger Bereich ist, uns mit ihm zu beschäftigen. Wir brauchen gar nicht so viel in uns herumstöbern und in uns hineingucken. Es ist klar, desto mehr wir in uns hineingucken, desto mehr Sündhaftigkeit werden wir finden. Aber wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Größe, mit seiner Majestät, dann wird uns auch umso bewusster, wie wir vor ihm stehen. So wie Jesaja vor ihm niedergefallen ist und gesagt hat, wehe mir, ich vergehe. Er war konfrontiert mit der Heiligkeit Gottes, mit diesem heiligen Gott, und ihm war klar, dass im Vergleich dazu er ein sündiger Mensch ist. Und das wird wieder in unserem Leben Bereiche aufdecken, die wir dann vor ihn bringen dürfen. Vergib uns unsere Schuld. Und dieser Ausdruck Schuld oder unsere Schulden ist in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium wirklich mit Sünden übersetzt. Und somit ist mit dieser Schuld sind auch Sünden gemeint. Natürlich ist es auch so, dass wir das hier allgemein bitten, vergib uns unsere Schulden, weil wir ja oft gar nicht wissen, wo wir gesündigt haben. Es gibt viele Bereiche, die sind uns nicht bewusst. Und da bitten wir einfach allgemein den Herrn, vergib uns unsere Schulden, um so alles vor ihn zu bringen. Und wir wissen, dass der Herr uns gnädig vergeben wird. So wie es im Johannesevangelium gesagt wird, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber es geht hier noch weiter. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Dazu möchte ich noch sagen, dieses Vergib vom Griechischen her bedeutet es sowas wie wegschicken. Wir bitten den Vater, dass er unsere Sünden wegschicken soll. Sie sollen nicht mehr da bleiben, sie sollen weggeschickt werden, sodass sie kein Hindernis mehr sind in unsere Beziehung zu ihm. Und so wie der Vater unsere Sünden wegschickt, so schicken auch wir die Sünden weg, die gegen uns begangen werden. Es ist ja so, dass in der Gemeinschaft, nicht nur mit Gläubigen, sondern auch Ungläubige, fügen einem Unrecht zu, fügen einem Schuld zu. Und so, wo wir selbst versagen da oft und viel, und auch andere versagen da oft und viel. Und wir sollen ein vergebungsbereites Herz haben. Wir sollen nichts im Herzen gegen jemand anderes behalten, sondern wir sollen es wirklich ihm vergeben. Wir sollen bereit sein zu vergeben. Und wir sehen hier die Verbindung, und wie Jesus es auch dann ausführt weiter unten, es besteht eine Verbindung zwischen der Vergebung, die wir empfangen, und zwischen unserer Bereitschaft, anderen zu vergeben. Man kann es natürlich nicht so auslegen, dass man sagt, wenn wir jemand nicht vergeben, dann sind wir nicht gerettet. Wir wissen aus der Schrift, dass wir diese Vergebung haben, dass es ein vollkommenes Werk ist und nicht von unseren Werken abhängt. Aber wenn wir nicht vergeben, kann das sehr wohl Züchtigung zur Folge haben. Und es wird nicht nur Beziehungen stören zu anderen, sondern es wird unser eigenes Leben gewissermaßen ruinieren, kann man sagen. Wenn wir wissen, es sind Menschen da, die haben gegen mich gesündigt, vielleicht auch schlimm gesündigt, und wir sind nicht bereit, ihnen zu vergeben, was auch immer es ist. Was führt dazu, dass wir nicht bereit sind zu vergeben? Ein Gleichnis oder eine Geschichte von Jesus kann uns das sehr gut aufzeigen. Und zwar in Matthäus 18. Da geht es um das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus ab Vers 21, Matthäus 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Also wir sehen hier dieses Beispiel, und wir sehen hier einen sehr großen Kontrast. Wir sehen 1.000 Talente, ein riesengroßer Betrag, weil Talent war die größte Währungseinheit im Vergleich zu 100 Denaren. 100 Denare sind auch nicht wenig, etwa 3 Monatslöhne, aber im Vergleich zu den 1.000 Talenten überhaupt nichts. Und das Gleichnis oder diese Geschichte sagt uns Folgendes: Wir haben gegen Gott, gegen den Herrn sehr viel gesündigt. Es ist ein riesiger Berg an Sünden. Er ist unendlich groß. Wir könnten diese Schuld niemals bezahlen. Wir könnten unsere Sünden niemals wieder gut machen. Und wir wissen aber, dass der Herr Jesus gekommen ist, um dafür zu sterben. Dass er sich am Kreuz hingegeben hat und für diesen riesengroßen Sündenberg sein Blut vergossen hat, gelitten hat und bezahlt hat. Und so dürfen wir wissen, dieser riesengroße Berg an Sünden ist uns vergeben worden. Und nun sündigt jemand gegen uns. Er sündigt gegen uns vielleicht auf sehr schlimme Weise, sodass wir sehr in Leid kommen und es sehr schwer haben und sehr darunter leiden. Und uns kommt diese Sünde so groß vor und so gemein vor, dass wir nicht bereit sind zu vergeben. Wir sind nicht bereit, diese Sünde wegzuschicken, so wie der Vater unsere Sünden weggeschickt hat. Und dabei erkennen wir nicht, dass egal, was jemand uns antut, egal, wie jemand gegen uns sündigt, es ist kein Vergleich damit, wie wir gegen Gott gesündigt haben. Und in dem Moment, wo wir nicht bereit sind zu vergeben, sagen wir oder behaupten wir dadurch, dass unsere Sünde gegenüber Gott gar nicht so schlimm oder gar nicht so groß ist. Und wir haben praktisch eine falsche Sicht bekommen über unsere eigene Sünde. über unsere eigene Beleidigung des Heiligen, des lebendigen Gottes. Und es kann verschiedene Gründe geben, warum wir nicht bereit sind zu vergeben. Zum einen kann es Stolz sein. Wir sind stolz auf uns selber, wir sind ich-bezogen. Und wegen diesem Stolz erkennen wir nicht, wie viel uns vergeben wurde und dass wir auch bereit sein sollen, von Herzen zu vergeben. Neben Stolz kann es auch eine Bitterkeit sein, die aufkommt, wenn jemand gegen uns sündigt. Und wir dulden diese Bitterkeit, wir bringen sie nicht zum Herrn. Und aus dieser Bitterkeit wird eine Verbitterung. Und diese Verbitterung, die frisst sich fest in unserem Herzen und macht es uns schwierig zu vergeben und dem anderen die Sünde nicht mehr anzurechnen. Und wir sind aber immer wieder aufgefordert, im Wort zu vergeben und nichts gegen den anderen in unserem Herzen zu bewahren und aufzubewahren und vielleicht irgendwann wieder herauszukramen nach langer Zeit und es dem anderen vorzuwerfen. Vergeben heißt, es wirklich von Herzen zu meinen und dann auch nicht mehr daran denken, es zu vergessen. So wie der Herr sagt, er will unsere Sünden vergessen, er wirft sie ins tiefste Meer, so sollen wir bereit sein, es auch zu vergessen, was gegen uns gesündigt wurde. Ja, die Folge davon, wenn wir eben nicht bereit sind zu vergeben, heißt auch, uns wird nicht vergeben. Und da ist jetzt, wie ich vorher gesagt hatte, es geht ja um die Vergebung, um die wir bitten, nicht darum, wie wir gerettet werden. Wir haben diese Vergebung in der Stellung zum Herrn, weil wir in Christus sind. Aber es hat sehr wohl praktische Auswirkungen, weil unsere Beziehung zum Herrn dadurch betrübt wird und weil wir für den Herrn unbrauchbar werden. Es ist nicht nur so, dass er uns nicht mehr gebrauchen kann, sondern auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir in schlimme Not reinkommen können. Es kann sogar so weit gehen, dass wir Depressionen bekommen oder andere Dinge und keine Freude mehr daran haben, Kinder Gottes zu sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nicht davonlaufen oder denken, es wird Gras darüber wachsen, sondern der Herr wird immer wieder seine Hand auch darauf legen, bis wir dahin kommen, dass wir bereit sind zu vergeben und den anderen dann wieder anzunehmen. Wenn man vergeben hat, hat es auch mit einem anderen oder hat es ein anderes Verhalten zur Folge. Man ist dann nicht mehr hart zueinander oder schaut sich komisch an oder ist ablehnend oder kalt oder kühl oder sonst was in die Richtung, sondern man kann den anderen wieder als Bruder oder Schwester annehmen und einen normalen Umgang haben. Solange das nicht der Fall ist, ist auch noch nicht wirklich Vergebung geschehen. Sondern diese Freundlichkeit, die uns auszeichnen soll, ist dann wieder möglich. Die Frage ist, ist es nötig, dass derjenige um Vergebung bittet, um ihn zu vergeben? Und die Antwort ist, es ist oft nötig, um etwas zu bereinigen, dass man drüber spricht und dass der eine sagt, es tut mir leid, dann fällt es einem sehr viel leichter zu vergeben. Aber es ist nicht die Voraussetzung, dass wir den anderen vergeben. Wir müssen ja bedenken, dass der Herr, dass der Vater uns sehr viele Dinge vergeben hat, für die wir nie um Vergebung gebeten haben und die uns vielleicht nie bewusst geworden sind und auch nie bewusst werden. Dass wir viele Fehlverhalten und viele Mängel haben, die uns gar nicht klar sind. Und wir wissen trotzdem, wir haben die Vergebung, weil der Vater uns als seinen Kindern vergeben hat. Und so sollen auch wir bereit sein, den anderen zu vergeben, auch wenn sie nicht kommen und sagen, es tut mir leid. Wenn es natürlich so ist, dass wir trotz Gebet und trotz allem Probleme haben zu vergeben, ist es durchaus auch berechtigt, die Sache mal anzusprechen, dass man sich einfach ausspricht und das klärt und dann gemeinsam die Knie beugt und gemeinsam vor den Herrn geht. Aber dieser Bereich ist sehr wichtig, weil er mit unserer Beziehung zum Herrn in Verbindung steht. Und so sollen wir eben diese Bereitschaft haben, zu vergeben und dürfen auch wissen, dass es nichts bringt, einfach, wie ich gesagt habe, die Sache versuchen selber zu verdrängen und zu vergessen, weil es geht um die Beziehung zu anderen und da möchte der Herr, dass es einfach geklärt wird. Auch ist es so, dass Ungläubige natürlich, wie wir selbst auch, oft uns praktisch verletzen können durch gewisse Verhaltensweisen, die für sie normal sind, die sie gar nicht bemerken. Und auch da sollen wir es vor den Herrn bringen und sollen ihnen vergeben. Es bringt nichts, es immer wieder auf den Tisch zu bringen und es ihnen vorzuwerfen oder darüber nachzudenken, wie ungerecht wir doch behandelt worden sind. Sondern auch das dürfen wir bringen. Wir dürfen es dem Herrn bekennen, dass wir ihn vergeben haben. Und wir dürfen, wenn es dran ist, es auch ihnen sagen, dass wir ihn vergeben haben oder dass wir ihn vergeben, auch wenn dieses Verhalten immer wieder eintritt. Und das ist auch der Weg, wie wir etwas verarbeiten. Wir bringen es vor den Herrn, wir vergeben den anderen und wir versuchen nicht mehr daran zu denken und es den anderen nicht trotzdem noch vorzuhalten oder vorzuwerfen. Ich möchte noch in Bezug auf die Vergebung, die wir haben, einige Verse vorlesen, und zwar im Epheserbrief. Epheser 1, Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Also wir haben diese Erlösung, diese Vergebung in Jesus Christus durch sein Blut und alle Übertretungen wurden uns nach dem Reichtum seiner Gnade vergeben. Seine Gnade ist uns sehr reich widerfahren. Und es ist ein Grund auch, uns immer wieder darüber zu freuen, dass wir wissen, uns wurde vergeben. Und diese Freude ist dann eben auch die Grundlage, anderen zu vergeben. Dann in Epheser 4, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also hier sollen wir mit Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragen. Und einander in Liebe zu ertragen, dazu gehört eben diese Vergebungsbereitschaft. Und Demut ist eben nötig, weil wir, indem wir demütig sind, wissen wir, dass das, was andere uns zufügen, in keinem Vergleich steht zu dem, was wir Gott zugefügt haben, wie wir Gott beleidigt haben. Und das Gegenteil davon ist dann eben Hochmut. Dann noch Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und der Vers davor, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. All diese Dinge sollen wir von uns wegtun, auch die Bitterkeit, und stattdessen gegeneinander freundlich und barmherzig sein und einander vergeben, so wie Gott uns vergeben hat in Christus. Und diese Aussagen, diese Aufforderungen, die sagen uns auch schon, dass wir nie dahin gelangen werden, dass wir einander nicht mehr Leid zufügen. An diesem Punkt werden wir nie ankommen. Wir sollen natürlich daran arbeiten, wir sollen immer wieder zum Herrn kommen. Auch wenn wir um Vergebung bitten, dann sollen wir nicht einfach nur bitten, damit es dann wieder vergeben ist und dass wir das nächste Mal dann wieder die gleiche Sünde begehen, sondern wir sollen, wenn wir um Vergebung bitten, gleichzeitig auch bereit sein, diese Sünde nicht mehr zu begehen und diese Sünde zu lassen. Und wenn wir merken, es gelingt uns nicht oder wir nehmen diese Sünde vielleicht nicht so ernst, wie wir sie nehmen sollten, dann dürfen wir den Herrn auch bitten, dass er uns zeigt, wie er diese Sünde sieht, dass er uns die richtige Sichtweise darüber gibt. Und aber auch wenn wir in der Heiligung wachsen, was wir tun sollen, solange wir hier in diesem gefallenen Leib sind, werden wir nicht einen Zustand der Perfektion oder Vollkommenheit erreichen, sondern immer wieder werden wir unter unserer Sündhaftigkeit zu leiden haben. Und deswegen gilt diese Aufforderung, vergebt einander, solange wir hier als Gemeinde zusammen sind. Denn bis wir graue Haare haben alle, bis es soweit ist, werden wir immer wieder auch uns aneinander versündigen und sind immer wieder aufgefordert, einander zu vergeben, barmherzig zu sein, so wie wir Barmherzigkeit empfangen haben, so wie uns vergeben wurde, und so miteinander zu wandeln. Und die Aussage Jesu eben, 70 mal 7 mal, heißt, dass wir immer wieder auch bereit sind, unseren Geschwistern zu vergeben, auch wenn sie immer wieder mit den gleichen Fehlern oder mit den gleichen Macken uns verletzen, sollte es für uns etwas sein, das von Herzen geschieht, dass wir vergeben, weil wir wissen ja selber, wie oft wir wegen der gleichen Sünde zum Herrn gekommen sind und der Herr uns die gleiche Sünde immer wieder vergeben hat. Wenn irgendwann ein Punkt ankommen würde oder wir an einen Punkt kommen würde, wo dann der Herr sagen würde, jetzt vergebe ich euch nicht mehr, jetzt hast du oft genug um Vergebung gebeten und hast dich immer noch nichts geändert, dann sähe es ziemlich schlecht um uns aus. Und somit sollen wir auch von Herzen eben diese Bereitschaft haben und einander einfach annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und wenn wir uns eben alle Zeit bewusst sind, wie wir vor dem Herrn stehen, wie wir sind, wie viel Vergebung wir empfangen haben, dann fällt es uns wirklich leichter. Kommen wir nochmal zurück zu Matthäus. Ja, wir haben hier diese Verbindung mit und, mit dem täglichen Brot und der Vergebung und dass auch wir vergeben. Und diese beiden Anliegen sind eben die ersten Anliegen, die wir bringen, die sich auf uns beziehen. Und somit wissen wir, wie wichtig es ist. Dass wir das vor den Herrn bringen. Und diese Dinge, wenn wir sie vor den Herrn bringen in rechter Weise, werden dann auch dazu beitragen, dass eben das Erste verwirklicht wird, dass sein Name geheiligt wird, sein Reich komme und sein Wille geschehe. Wie ich am Anfang gesagt hatte, dürfen wir alles dem unterordnen. Und es ist wichtig, einfach danach zu trachten, dass sein Reich kommt. Und wenn wir darum bitten oder es uns wirklich auf dem Herzen liegt, dass sein Reich kommt, dann werden auch unsere Anliegen nach dem täglichen Brot anders aussehen. Wenn wir eine Not haben und wir haben ständig irgendwelche Nöte, bitten wir oft auf nicht rechte Weise den Vater. Wir bitten, dass diese Not gelindert wird, aber denken nicht daran, was Gott damit vorhat oder wozu Gott diese Not in unser Leben geschickt hat. Und haben nicht diese Sicht, dass das Erste das Oberste ist, dass alles zur Ehre Gottes sein soll, dass eben sein Reich kommt, sein Wille geschehe, dass sein Name geheiligt wird. Und wenn das uns einnimmt, dann sind auch die Nöte, die wir haben, kleiner, weil die erste Not, die wir dann haben werden, ist, dass sein Reich kommt. Dann können wir sogar vergessen zu essen oder dass wir kein Essen haben, wenn uns es viel wichtiger ist, dass sein Reich kommt. Und da in Verbindung steht ja auch das Fasten. Das Fasten wird weiter unten erwähnt in Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinstehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit sie von den Leuten bemerkt wird, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Inwieweit, das möchte ich einfach noch kurz erwähnen, inwieweit steht das Fasten zum Gebet. In manchen Kreisen ist das Fasten zu einem Ritual geworden. Man fastet zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Anlässen, weil dann Fastenzeit ist. Oder man fastet, um was Besonderes zu erreichen. Wie können wir dieses Fasten biblisch sehen? Fasten ist in dem Sinne wichtig, ja, dass es uns um Gottes Reich geht. Wir wissen, irgendetwas ist geschehen. Zum Beispiel, wir kriegen einen Anruf und hören, dass ein Unfall passiert ist. Und jemand, der uns nahesteht, hat einen Unfall gehabt, liegt im Krankenhaus. Und es ist aber ein Essen angerichtet auf dem Tisch, ein leckeres Essen, unser Lieblingsessen. Werden wir uns dann an den Tisch setzen und essen? Nein, wir werden das Essen vergessen und werden so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren. Werden auf unsere Knie gehen und werden den Herrn bitten, dass er eingreift. Und so ist Fasten auch gemeint. Es ist etwas, das so wichtig ist, dass wir alles andere vergessen und die Sache vor den Herrn ausbreiten, bis die Sache geklärt ist. Und somit, wenn wir über das Gebet reden, aber ich werde noch mehr darauf eingehen, dann dürfen wir auch an das Fasten denken. Und es kann bei eben solchen Situationen wichtig sein, auch zu fasten, während wir um etwas bitten. Also zusammenfassend, beim Gebet geht es in erster Linie darum, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dass wir aber auch unsere Bedürfnisse bringen, wir sollen sie sogar bringen, und dass unsere Beziehung zum Herrn intakt ist, indem wir sowohl unsere Sünden bekennen, als auch bereit sind, anderen zu vergeben und nicht meinen, wir könnten vor Gott weglaufen und gewisse Bereiche einfach ignorieren. Denn manche Dinge müssen geklärt werden und müssen gebracht werden und wir müssen dahin kommen, dass wir ein vergebungsbereites Herz haben. Und da müssen wir uns alle immer wieder vor dem Herrn prüfen, ob wir wirklich vergeben haben. Denn es kann zwar sein, dass wir etwas gebracht haben, dass wir zwar gesagt haben, auch im Gebet zum Herrn, wir möchten derjenigen oder demjenigen vergeben, aber es in Wirklichkeit nicht getan haben, sondern immer noch Groll oder Bitterkeit oder sonst was im Herzen tragen. Und das wirkt sich dann auch im Umgang mit dem anderen aus und der andere merkt das irgendwie und ist dann auch auf der Hut und so gehen Beziehungen kaputt. Nicht nur, dass Beziehungen kaputt gehen, sondern auch, dass unsere Beziehung zum Herrn nicht intakt ist und es wirklich auch sein kann, dass eine Züchtigung kommt. Da möchte ich noch zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar spielt die wieder in Indien. In Indien gibt es einige Terroristen, die sich im Dschungel verstecken und die für die Freiheit Indiens kämpfen. Und sie haben etwas gegen Christen. Sie haben deswegen etwas gegen Christen, weil Christen nicht kämpfen und sie sind auch nicht bereit mitzukämpfen. Und wenn jemand zum Glauben kommt, der vorher ein guter Kämpfer war, will er nicht mehr kämpfen. Und deswegen bedrängen sie immer wieder die Christen, gehen in Dörfer, wo Gemeinden sind und bedrängen sie und bedrohen sie. Und so war es auch in dieser Geschichte. Sie sind in ein Dorf gekommen, wo ein Evangelist tätig war und einige zum Glauben gekommen war. Da war eine kleine Gemeinde. Und sie sind ins Gemeindegebäude, in die Kirche, die sie da gebaut hatten, sind sie eingedrungen und haben gesagt, was betet ihr hier? Ihr habt hier nicht zu beten, euer Gebet verändert sowieso nichts und wir verbieten es euch. Und sie haben sie bedroht mit der Waffe und rausgejagt und haben die Kirche verbrannt. Der Evangelist hat noch zu ihnen gesagt, Terrorist kann man eigentlich sagen, hat gesagt, Jesus hat nie gekämpft, er ist ein Schwächling und so seid auch ihr Schwächlinge. Und dann war die Antwort, Jesus hat sehr wohl gekämpft, er hat am Kreuz gekämpft und er hat den Tod besiegt und er hat die Sünde getragen und besiegt und er hat das auch für dich getan. Und dann, das hat ihn nur noch wütender gemacht und er hat gesagt, hört nur auf mit euren Versammlungen, weil das nächste Mal werden wir euch töten. Dann sind sie weggegangen Und sie haben die Kirche nicht wieder aufgebaut, sondern haben sich dann zu Hause getroffen und dort versammelt. Und er ist dann dorthin geschlichen nach einem Jahr, um rauszufinden, ob sie wieder sich versammeln. Und er hat dann wirklich ein Haus gefunden, wo sie versammelt waren und gebetet haben. Und dann hat er ein bisschen zugehört und hat Nachaltis oder Naxaltis gehört, so hießen sie, und hat auch seinen eigenen Namen gehört. Und dann dachte er, oh, sie verfluchen mich bestimmt oder wünschen, dass Gott mich straft. Und das war aber nicht das, was sie gebetet haben, sondern sie haben gebetet, dass sie die Wahrheit erkennen dürfen und gerettet werden. Und auch speziell für ihn, dass Gott sich ihm zeigt und er die Wahrheit erkennt und zum Glauben kommt. Als er das gehört hat, hat er die Tür aufgemacht und ist reingegangen. Und sie hatten schon Angst, was jetzt kommt, aber er hat seine Waffe niedergelegt und hat sich zu ihnen gesetzt und einfach zugehört beim Gebet. Und nach dem Gebet hat er dann gesagt, ich möchte mehr von diesem Gott Jesus wissen. Und er ist dann einige Tage bei ihnen geblieben und ist zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Und er wurde dann zwar ausgestoßen von seiner Gruppe, aber er hat zu 8, die ihnen besonders vertraut waren, wieder Kontakt aufgenommen. Und eben diese 8 sind zum Glauben gekommen und sind jetzt auch unterwegs dort im Dschungel, nicht mehr um Terror zu machen, sondern um anderen das Evangelium zu verkündigen. Und hier sehen wir, wie diese Gemeinde, wie sie bereit waren zu vergeben, wie sie nicht nur vergeben haben, obwohl ihnen großes Unrecht widerfahren ist, sondern wie sie auch noch für ihre Feinde gebetet haben und Gott dieses Gebet auf ganz wunderbare Weise erhört hat. Und so soll es auch unser Anliegen sein, dass wir nicht etwas im Herzen halten gegen den anderen, sondern von Herzen vergeben und auch beten und diesen Menschen, diese Seele vor den Herrn bringen. Thank you.